Die Almfläche Österreichs beträgt rund 300.000 Hektar. Und unsere Almen erbringen wichtige Ökosystemleistungen. Welche das sind und wie wichtig der Erhalt der Almen zum Beispiel für die Biodiversität ist, das erfahren Sie heute in unserem Podcast bei AgrarScience Wissen Kompakt der HPL Vorarlberg Gumpenstein. Mein Name ist Andreas Steinwieder und ich darf heute meinen Kollegen Dr. Andreas Bonner bei mir begrüßen. Andreas leitet an der HPL Vorarlberg Gumpenstein die Abteilung Umweltökologie und seine Forschungsschwerpunkte liegen in der Vegetationssoziologie, in der Pflanzensoziologie, Vegetationsökologie, Bodenkunde, Biodiversität und im Natur- und Umweltschutz. Dr. Andreas Bonner hat kürzlich auch ein Buch zur Futterpflanzenvielfalt auf den Almen geschrieben. Lieber Andreas, herzlich willkommen bei mir im Podcast.
Danke für die Einladung.
Andreas, vielleicht zu Beginn eine Frage. Ich habe ja ausgeführt, die Almen erbringen wichtige Ökosystemleistungen. Was versteht man eigentlich unter dem Begriff Ökosystemleistung?
Ökosystemleistungen sind Leistungen, die die Natur erbringt und die von Menschen genutzt werden. Das ist ganz wesentlich. Also beispielsweise in der Landschaft, unsere Landschaft liefert uns Trinkwasser. Das wird aber erst dann zu einer Ökosystemleistung, wenn wir das auch wirklich nutzen. Oder wenn wir das auf die Almen umlegen, auf den Almen wächst verschiedenes Wildobst, beispielsweise Preiselbeere, Heidelbeere. Das wird dann zu einer Ökosystemleistung, wenn die Menschen sie auch pflücken. Also noch einmal, Ökosystemleistungen sind Gratisleistungen der Natur, die vom Menschen genutzt werden.
Man kann auch sozusagen die Bestäubertätigkeit von Bienen oder Wildbienen sind auch eine Ökosystemleistung, weil wir sie brauchen, damit wir dann das Obst ernten können.
Vollkommen richtig, ja.
Okay. Mhm. Ja. Und dir ist es auch wichtig herauszuarbeiten, warum die Almen diesbezüglich so bedeutend sind. Und vielleicht können wir jetzt das ein bisschen durchgehen. Was sind die wichtigen Funktionen der Almen bei uns in Österreich?
Naja, die Almen erbringen also eine Vielzahl von Ökosystemleistungen. An erster Stelle muss man natürlich die Futterproduktion und die Futterfläche für unsere Nutztiere erwähnen. Das ist mit Abstand die wichtigste Funktion. Aber es ist mir ein Anliegen, das ist nicht die einzige Funktion. Ich glaube, wir sollten einfach dahin kommen, dass Almen und die Almwirtschaft auch von der Gesellschaft einen höheren Stellenwert bekommt, weil sie einfach eben Ökosystemleistungen zum Wohle für die gesamte Gesellschaft liefern.
Welche Leistung erbringt die Alm für einen städtischen Besucher?
Naja, ich habe schon beispielsweise erwähnt, er kann Wildkräuter sammeln. Es gibt auf der Alm Heilpflanzen. Auf der Alm wächst Wildobst. Ich habe schon erwähnt, Preiselbeere, Heidelbeere. Mhm. Das ist einmal ein Vorteil. Auch Almen haben eine große Bedeutung für Gesundheit und Wohlbefinden. Auf der Alm herrscht eine saubere, pollenfreie Luft. Also es gibt viele, viele
Gründe. Also die Erholungsfunktion.
Die Erholungsfunktion sozusagen ist beispielsweise ganz wesentlich.
Und es ist ja natürlich auch kulturell, haben die Almen ja auch einiges bewirkt in unseren Regionen, oder?
Natürlich, also man muss zunächst einmal bedenken, also Almen gibt's seit der Bronzezeit, sind also ganz, ganz alte Kulturlandschaften. Almwirtschaft ist eben ein traditioneller Bestandteil von unserer Kulturlandschaft und für die Kultur ganz wesentlich. Man denkt, man braucht nur an die vielen Malereien, an Almgedichte, an Musik. Also viele, viele Kulturleistungen sind auf Almen entstanden und deswegen haben auch Almen eine große kulturelle Bedeutung.
Wenn wir jetzt ein bisschen schauen hinsichtlich Biodiversität zum Beispiel, wie ist da die Alm einzustufen, wenn sie gut bewirtschaftet wird?
Almen sind eigentlich ein Hotspot der Biodiversität. An und für sich ist es so, dass alle Flächen unterhalb der klimatischen Waldgrenze, das wären eigentlich potenzielles Waldgebiet, ein lockerer Wald. Und es ist einfach so, in Mitteleuropa, es gibt viel mehr Graslandpflanzen als Waldpflanzen. Es gibt sehr viel mehr Lichtpflanzen als Schattenpflanzen. Also sind Offenlandlebensräume, wie beispielsweise die Almen, immer artenreicher als Waldlebensräume.
Wie ist es, Andreas, wenn wir höhere pflanzliche Vielfalt haben? Das hat ja auch Konsequenzen für die, hinsichtlich tierischer Vielfalt, oder?
Natürlich. Also es gibt eine Faustregel. Auf eine Pflanzenart sind ungefähr 10 Tierarten gebunden. Also auch so hängt es zusammen. Aber ich möchte noch auf die Bedeutung der Almwirtschaft hinsichtlich Biodiversität hinweisen. Durch Almbewirtschaftung entstehen auch Mikrolebensräume, Sonderstandorte.
Was bedeutet Mikrolebensraum?
Beispielsweise in einem dichten, geschlossenen Grasnarbe haben andere Kräuter oft schwer aufzukommen. Und wenn vereinzelt Trittschäden entstehen, also offene Bodenstellen, können Pionierpflanzen aufkommen. Das erhöht die Pflanzenvielfalt. Dann, die Almflächen sind in der Regel sehr nährstoffarme Böden. Und wenn vereinzelt Nährstoffeinträge, ich denke da an die Kuhfladen beispielsweise, da werden nicht nur Samen eingetragen, sondern es entstehen auch nährstoffreiche Mikrostandorte, wo dann andere Pflanzenarten, Nährstoffzeiger, Pilze und so weiter aufkommen können. Also durch die Almwirtschaft, wenn sie standardgemäß bewirtschaftet wird, entsteht eine hohe Nischenvielfalt, wie wir Ökologen sagen, eine hohe Standortsvielfalt, Mikrostandorte, und das erhöht die Pflanzenvielfalt.
Andreas, darf ich dazu was fragen? Wie wichtig ist diesbezüglich eben die Art der Bewirtschaftung? Ich denke jetzt, ich könnte ja theoretisch das Gras auch abmähen oder ich könnte es beweiden, die Weidenutzung. Also wenn ich jetzt an die Kotflade denke, dann ist wahrscheinlich die Variante Tier das Bessere, oder?
Absolut richtig. Es herrscht da eine optische Täuschung. Also wenn man auf den Almen wandert und dann sieht man diese schönen Bergmäher, die sind natürlich sehr, sehr artenreich und bunt, ja. Und wenn man daneben auf gleichem Standort eine extensiv genutzte Almweide findet, die ist zwar nicht so bunt, weil sie abgefressen ist, aber sie ist immer artenreicher. Also extensiv beweideten Almflächen sind noch viel artenreicher als die Bergmattflächen, die ohnehin schon artenreich sind, weil eben zusätzliche Mikrostandorte entstehen. Aber etwas möchte ich auch noch erwähnen, was wichtig ist hinsichtlich Artenvielfalt. Also das Licht ist ein entscheidender Faktor. Ich will jetzt nicht Wald gegen Almflächen ausspielen, aber ich möchte darauf hinweisen, warum eben Almen so wichtig sind. Auch im Wald gibt es natürlich unterschiedliches Relief. Es gibt am Buckel, am Mulde. Nur dort machen sich diese Reliefunterschiede nicht so deutlich in der Pflanzenvielfalt bemerkbar, weil die Beschattung durch die Bäume diese Standortunterschiede nivelliert. Mhm. Auf der Almfläche, wo eben die Beschattung durch die Bäume wegfallen, machen sich diese kleinräumigen Standortunterschiede sofort bemerkbar. Am Buckel, wo es wärmer und trockener ist, wachsen sofort andere Pflanzen als in der Mulde, wo es kühler und feuchter ist. Und das ist eben ein weiterer Grund, warum einfach Almen eine hohe Artenvielfalt aufweisen.
Und du sprichst es auch deswegen an, weil es ja auf diesen Almen, die unter der Baumgrenze hineinreichen, wenn ich die Bewirtschaftung beenden würde, würde es verwalten. Und dann könnte man ja auch schließen daraus, das ist ja eh das natürliche System und das ist dann biodiversitätsmäßig ein Vorteil. Eigentlich ist der, ist es ein
Nachteil, Gegenteil, ja. Oder? Eigentlich ist es ein Nachteil. Also wie gesagt, das Verwalten von Almflächen führt unweigerlich zu einer Verminderung der Pflanzenvielfalt. Ich habe es am Anfang erwähnt, das ist leicht zum Erklären. Es gibt einfach ganz wenige Schattenpflanzen und extrem viele Lichtpflanzen. Und deswegen ist mit der Verwaldung ein Artenverlust verbunden. Beispielsweise die artenreichsten Ökosysteme weltweit gesehen sind auch nicht, man würde glauben, das sind die tropischen Regenwälder. Nein, die artenreichsten Ökosysteme sind Grasländer in Argentinien, also auch Grasland. Mhm. Weil einfach Licht so ein entscheidender Standortfaktor ist.
Das heißt, das Schwenden, das man auf den Almen teilweise durchführt, oder die gezielte Weideführung der Tiere hilft der Biodiversität, sofern es gut an Standort angepasst ist, oder?
Vollkommen richtig, aber jetzt möchte ich noch auf einen zweiten wichtigen Punkt hinweisen. Also einerseits Artenvielfalt, für die Pflanzenvielfalt sind Almen wichtig, aber du hast es jetzt schon erwähnt. Almen haben auch eine wichtige Funktion für die Erhaltung der Bodenqualität und Bodenfruchtbarkeit. Wenn wir die Bestandesabfälle vergleichen, die Almvegetation liefert krautige Bestandesabfälle. Die sind sehr eiweißreich. Das ist ein Futter, das den Bodenorganismen gut schmeckt, sozusagen. Okay. Das heißt, diese Bestandesabfälle von der Almvegetation werden rasch von den Bodenorganismen abgebaut. Es kommt daher nicht zu einer sogenannten Auflagehumusbildung. Mhm. Umgekehrt, wenn wir verholzte Bestandesabfälle haben, von den Zwergstreichern, von den Latschen beispielsweise, von den Lärchenzirben, das sind sehr stickstoffarme Bestandesabfälle, die sehr schwer abgebaut werden. Wenn sie schwer abgebaut werden, kommt es zu einer Auflagehumusbildung.
Und was aus diesem, ist da so schlecht daran an Auflagehumus?
Ja, diese Auflagehumus, aus diesem Auflagehumus werden sehr starke organische Säuren ausgewaschen, ja, und diese organischen Säuren beschleunigen den natürlichen Prozess der Bodenversauerung. Das heißt, ein Almboden, der regelmäßig bewirtschaftet wird, versauert weniger schnell als ein Boden, der mit Zwergsträuchern bedeckt ist oder ein Waldboden. Bodenversauerung bedeutet, dass der Boden, also da werden Tonminerale zerstört, der Boden verliert, vor allem der Humus verliert die Fähigkeit, positiv geladene Teilchen, Kationen zu binden. Also wenn der Boden sehr stark versauert, verliert er die Fähigkeit, Nährstoffe zu speichern. Das hat Konsequenzen für die Trinkwasserqualität beispielsweise. Auch da sollte, und er verliert viel mehr organische Säuren. Das ist auch schlecht, wenn das im Sickerwasser auftritt. Also insgesamt betrachtet ist eine Almbewirtschaftung wichtig. Zusammenfassend, es entstehen dadurch krautige Bestandesabfälle, die eben es verhindern, dass der Boden viel schneller versauert, und dadurch erhalten wir die Bodenfruchtbarkeit und Bodenqualität. Eine wichtige Ökosystemleistung vom Wald. Und vielleicht auf etwas möchte ich auch noch hinweisen. Ich habe mir ja in Österreich sehr, ich war ja für das im Rahmen der Humusgeschichte für das Grünland zuständig. Und da haben wir uns die Kohlenstoffvorräte und den Kohlenstoffabbau verglichen. Also meine Aufgabe war es, das Grünland anzuschauen. Kollegen vom Forstleute haben den Wald angeschaut. Und da ist es auch sehr interessant festzustellen, der Waldboden speichert nur dann mehr Kohlenstoff, wenn wir auch den Auflagehumus mit berücksichtigen. Im Mineralboden selber speichert er weniger Kohlenstoff als die Almboden. Und dieser Kohlenstoff, der im Auflagehumus gespeichert wird, das ist ein sehr labiler Kohlenstoff. Das heißt, der wird sehr rasch abgebaut, während der Kohlenstoff in den Almböden viel stabiler ist, weil er stärker an die Bodenteilchen gebunden ist. Almböden generell, also im Gebirge, je höher man ins Gebirge aufsteigt, wird es natürlich kühler. Die Temperatur nimmt um 0,6 Grad bei 100 Meter Höhenzunahme ab. Das heißt, wenn es kühler wird, ist die mikrobielle Aktivität geringer. Der Humus ist immer ein Gleichgewicht zwischen Anlieferung an organischer Substanz und Abbau an organischer Substanz. Und wenn also temperaturbedingt die mikrobielle Aktivität geringer ist, haben wir einen geringeren Abbau. Also Almböden haben auch sehr, sehr viel höhere Humusgehalte. Das möchte ich auch noch erwähnen, und der relativ stabil ist. Also Kohlenstoffspeicherung ist auch ein wichtiges Thema, eine wichtige Funktion, die unsere Almböden erbringen. Also Almböden sind einfach temperaturbedingt sehr große Kohlenstoffspeicher, vorausgesetzt natürlich, dass es tiefgründige Böden sind und dass sie nicht sehr steinreich sind. Also das ist natürlich eine Grundvoraussetzung.
Natürlich, wenn ich jetzt eine Alm bewirtschafte, kann ich das gut machen oder auch nicht so gut machen. Was sind so Kardinalfehler auf Almen in der Bewirtschaftung durch Beweidung oder Düngung oder?
Naja, generell, ich muss noch einen Schritt zurückgehen. Das Hauptproblem von unseren Almen ist, wir haben einfach zu wenig Vieh oben. Das ist ein genereller
Problem. Also unsere Almen sind nicht übernutzt, sondern wir haben ein Unternutzungsproblem.
Ja. übernutzt sind nur ganz kleine Flächen und die sieht man halt und das wird überbewertet. Also das sind wirklich kleine Flächen.
Was meinst du, rund um die Hütte, oder?
Ja, also ich wollte gerade jetzt erwähnen, das ist rund um die Almhütte herum sind oft die Flächen übernutzt. Bei Viehtränkestellen sind sie oft übernutzt und in Gebieten mit Schafhaltung sind diese Gipfel oft weil die Schafe immer sich am Gipfel oben aufhalten. Und wichtig wäre es halt, und das ist die große Verantwortung der Hirtinnen und Hirten, dass man eben das erkennt und dass man eben das Tier eben dementsprechend immer dorthin führt, wo eben Futter noch vorhanden ist und dass man eben diese Übernutzung verhindert. Und in meinem Almbuch beispielsweise sind da Übernutzungszeiger, also sind charakteristische Pflanzen. Das war zum Beispiel der Breitwegerich, das war ein Bodenverdichtungszeiger. Ein Übernutzungszeiger wäre im Almbereich das Gänseblümchen, das ist im Talbereich ein Übernutzungszeiger, aber auch im Almbereich ein Übernutzungszeiger. Nur als ein Beispiel. Und anhand dieser Pflanzen, dieser Zeigerpflanzen, kann ich also erkennen, ist meine Fläche übernutzt oder unternutzt. Ein klassischer Fehler, der auch betrieben wird, also es werden tolle Maßnahmen geliefert, also Schwendmaßnahmen. Das ist eine großartige Leistung von unseren Almbauerinnen und Almbauern. Das Ganze hat aber nur einen Sinn, wenn danach auch die Bewirtschaftung verändert wird. Also ich immer der Klassiker, es wird geschwendet und dann bleibt die Viehbesatz gleich und dann wächst natürlich alles wieder zu. Also wenn ich eine Maßnahme setze, muss ich auch dann die Bewirtschaftung ändern. Eine wichtige Maßnahme war auch, um das in den Griff zu bekommen, zum Beispiel eine Koppelweidehaltung und eben das Treiben, dass die Tiere nicht sich immer um die Almhütte herum aufhalten. Das ist ein Hauptproblem.
Auf vielen Almen ist es ja so, dass die Unterschiede zwischen den Flächen, die man bewirtschaftet, oft groß sind. Also es gibt ja oft anmoorige Flächen auf Almen auch. Es gibt dann die Sonnenseite, es gibt die Schattseite. Was sind da deine Tipps hinsichtlich Bewirtschaftung?
Naja, also ganz generell ist es so, ich sage immer, ich muss ein bisschen ausholen, eine wichtige Funktion war es auch, wenn der Almbauer und die Almbäuerin über die PS-Zahl von seinem Boden Bescheid weiß. Ja? Also wenn der Boden 20 PS hat, kann ich nicht intensiv bewirtschaften. Er gibt es einfach nicht her. Also wenn ich ein Auto habe, das nur 50 PS hat, dann kann ich nicht einen Sportwagen überholen. Das funktioniert einfach nicht. Auch wenn ich noch so aufs Gas tritt. Ja? Wenn ich aber ein Auto habe mit 200 PS, dann kann ich bedenkenlos einen LKW von mir überholen. Auf der Alm gibt es auch 200 PS Böden. Das sind tiefgründige Böden, die nicht vom Grundwasser beeinflusst sind, wenn wir jetzt von trockenheitsgefährdeten Standorten absehen. Also es gibt auch auf der Alm 200 PS Böden und die muss man dementsprechend intensiver nutzen.
Ich kann häufiger hinkommen, ich kann mit mehr Tiere hingehen, ich kann auch mehr Leistung von dieser Fläche erwarten. Ich kann auch vielleicht regelmäßiger hinkommen.
Richtig.
Das meinst du damit? Und genau. Dann gibt es die sensiblen Flächen, oder?
Genau.
Und da muss ich ganz gezielt im richtigen Stadium hingehen, weil da kann ich ganz viel schon anrichten.
Feuchtböden beispielsweise muss man aufpassen, die sind sehr trittempfindlich. Da gibt es eine einfache, das kann man leicht beurteilen, ob die Gefahr von Fahr- und Trittschäden hoch oder gering ist. Man nimmt ein bisschen Bodenmaterial in die Hand und presst es aus und es sollte kein Tropfen Wasser aus der Hand herauskommen. Dann ist der Boden tragfähig und sobald da ein paar Wassertropfen herauskommen, ist die Gefahr, dass es zu Tritt- und Fahrschäden kommt, sehr groß. Am Anfang haben wir gesagt, also einzelne Trittschäden sind natürlich für die Pflanzenvielfalt wichtig.
Gesagt,
ja. Aber natürlich, wenn alles zertreten wird, das meine ich natürlich nicht. Das ist dann ein Problem. Und ganz nasse, sensible Flächen sollte man sich überhaupt überlegen, ob man die nicht auszäunen sollte. Ja.
Andreas, muss es nicht blühen, damit ich die Biodiversität erhalte?
Nein, es ist sehr unterschiedlich. Es hängt von den Pflanzen ab. Es gibt natürlich Pflanzenarten, die sich ausschließlich über Samen vermehren. Die müssen natürlich die Möglichkeit haben, aussamen zu können. Dann gibt es Pflanzen, die sich sowohl über Samen als auch durch vegetative, also durch unterirdische Kriechtriebe beispielsweise vermehren. Die müssen nicht unbedingt aussamen, also es hängt von der Pflanzenart ab. Vielleicht in dem Zusammenhang, was Samen anbelangt, ist mir auch ein weiteres Anliegen, warum Almen so artenreich sind. In diesem Zusammenhang haben Schafe eine ganz große Bedeutung. Also im Schafsfell haften sehr gut und sehr viele Samen. Das heißt, Schafe sind für einen Ferntransport von Samen enorm, enorm wichtig. Okay. Deswegen haben auch für die Biodiversität ist eine Schafsbeweidung, auch aus dem Grund, also eine Beweidung mit Schafen, sehr, sehr wichtig. Und wenn die Tiere einen großen, also wenn die Alm eine Niederalm, Mittel- und Hochalm gibt, wenn die Almfläche eine große Höhenerstreckung hat, also wenn die Tiere ständig auf und ab wandern, dann transportieren sie Hochgebirgssamen in das Tal, also in tiefere Lagen und Samen von unten nach oben. Und wenn die Bedingungen passen, können diese Samen keimen und aufkommen. Und vielleicht in dem Zusammenhang ist auch noch wichtig, weil wir gesprochen haben, was kann der Almbewirtschafter tun, wichtig war es auch, möglichst viele Tiergattungen oben zu haben. Mhm. Beispielsweise das Pferd ist extrem wichtig, das verbeißt die Rasenschmiele, verbeißt die Binsen. Ziegen waren extrem wichtig. Also ich glaube generell, dass Schafe und Ziegen unsere Tiere der Zukunft sein werden. Nicht nur, weil sie leichter sind und Steilflächen betreten können. Also Ziegen sind für die Zurückhalten von Sträuchern, von Zwergsträuchern extrem wichtig. Mhm. Ziegen fressen eben Binsen. Ziegen fressen sogar den giftigen rostblättrige Alpenrose. Also das gehört einfach gefördert, dass mehr Ziegen und Schafe und auch Pferde auf die Alm kommen.
Die niedrige Bestoßung der Almen durch Tiere, der Rückgang der Almbewirtschaftung hat ja viele Gründe. Kannst du da aus deiner Sicht die größten Stellschrauben, warum das sich so entwickelt, wie es sich entwickelt?
Ich höre halt immer wieder, also wir wissen, aber da bist ja du eigentlich der Experte. Ich habe noch gelernt auf der BOKU, wenn die Tiere auf der Alm oben sind, nehmen sie zwar nicht so viel zu, aber es gibt das kompensatorische Wachstum, das holen sie dann auf. Und ich habe den Eindruck, dass das oft vergessen wird. Und ich höre halt immer wieder in der Praxis, naja, die Zuwachsleistungen sind zu gering, aber nochmal, da bist du der Experte, aber das stimmt nicht. Also und vor allem, das sind gesunde Tiere. Ich glaube, die Gesellschaft, da müssen auch ein bisschen mehr auf die Gesellschaft schauen. Also Tiere, die draußen sind, die den ganzen Sommer auf der Weide sind, auf der Alm sind, das sind einfach gesunde, fitte Tiere, würde ich mal sagen. Ich bin zwar Boden- und Vegetationsökologe, aber das scheint einfach logisch zu sein. Und das ist einfach, das gehört auch noch mehr gefördert.
Natürlich ist es auch ein großer Aufwand, eine Alm zu führen, oder? Ich brauche eine Behirtung, eine regelmäßige Kontrolle. Ich habe die großen Beutegreifer, die große Sorgen den Bäuerinnen und Bauern bereiten. Das sind ja alles Gründe, warum es im Tal einfacher scheinbar ist, oder?
Ja, ich verstehe das. Aber ich habe von Expertinnen gehört, also es ist leider oft auch eine finanzielle Geschichte. Also in der Schweiz soll das viel besser funktionieren, weil dort der Stellenwert der Hirtinnen und Hirten höher ist und weil es besser bezahlt wird. Also dort
also es gibt funktioniert natürlich auch das besser. Die ökonomische Herausforderung.
Glaube ich, ökonomische Gründe, ja.
Okay. Andreas, wenn du jetzt auf die Alm gehst und dir eine Almfläche anschaust, wie bekommt man einen guten Überblick über die Qualität einer Alm?
Ja, also die Qualität einer Alm hängt also einmal von den klimatischen Verhältnissen ab. Almen in den nördlichen und südlichen Kalkalpen, Randalpen, sind anders einmal zu beurteilen als Almen in den Zentralalpen. In den Zentralalpen sind die Standorte etwas niederschlagsärmer, in den Randalpen sind sie niederschlagsreicher, das ist einmal ein Faktor. Dann das Relief ist natürlich sehr wichtig. Bevorzugt sind die Almen ja entstanden auf diesen sogenannten Trogschultern, auf großen Hangverebnungen. Das Relief, ist es eine ebene Fläche, ist es eine steile Fläche. Dann sehr wesentlich ist die Geologie. Das haben wir am Anfang auch vergessen zu sagen. Es gibt in Mitteleuropa viel mehr Kalkpflanzen als Silikatpflanzen. Daher sind Almen im Kalkgebiet viel, viel artenreicher als Almen in den Zentralalpen, okay. Ja, in den Silikatgebieten. Dann ist der Boden ganz entscheidend und da ist ganz wesentlich zum Beispiel der pH-Wert im Boden. Also gute Futterpflanzen und vor allem der Klee ist ja besonders wichtig, weil der auch Stickstoff ins Ökosystem einbringt. Der kann nicht auf stark sauren Böden wachsen. Also wenn der pH-Wert unter 5,0 ist, kann der Klee nicht wachsen. Die niedrigsten pH-Werte, die ich festgestellt habe, war im Hochwechselgebiet. Da war der pH, glaube ich, bei 2,9. Also da dominiert natürlich nur mehr noch der Bürstling. Da haben wir keine Artenvielfalt und keine Futterqualität. Dort müsste man zum Beispiel aufkalken, den pH-Wert anheben. Das ist erst die Grundvoraussetzung, dass gute Futterpflanzen wachsen können. Also der pH-Wert beispielsweise vom Boden ist ganz wesentlich. Dann entscheidend ist auch der Bodenwasserhaushalt. Also ein Boden, der keine Flecken hat, der ist also nicht von Grundwasser beeinflusst, ist auf der Alm ein Vorteil. Also man muss immer differenzieren. Almökosysteme sind ganz andere Ökosysteme wie Talökosysteme. Im Talbereich ist einfach weniger Niederschlag, höhere Verdunstung. Dort sind beispielsweise grundwasserbeeinflusste Böden die allerbesten Böden, weil die Pflanzen über das Grundwasser Wasser bekommen. Diese Bedeutung geht verloren mit zunehmender Seehöhe, weil wir höhere Niederschlagsmengen im Gebirge haben. Dort ist eher ein Grundwassereinfluss unter Umständen sogar negativ. Kurioserweise, wir reden immer von Humusaufbau, das ist ganz, ganz wichtig, aber auf der Alm ist ein hoher Humusgehalt sogar negativ. Nein. Warum? Je humusreicher ein Boden ist, desto mehr Wasser kann er speichern. Und je mehr Wasser der Boden speichert, desto schlechter erwärmt er sich. Und im Gebirge ist die Wärme der begrenzende Faktor. Und wenn der Boden nicht besonders humusreich ist, erwärmt er sich besser. Und das ist also besser. Und jetzt kommen wir wieder auf die Trittschäden zurück. Also gerade im Frühjahr, wenn die Schneeschmelze einsetzt, sind die Böden wassergesättigt. Und wenn der Boden weniger Humus hat, speichert er weniger Wasser. Und die kann ich dann auch früher beweiden, weil die Gefahr von Trittschäden geringer ist. Wenn der natürlich aufgrund des Humusgehaltes sehr lange das Wasser speichert, ist die Gefahr von Trittschäden viel größer. Das sollte man auch berücksichtigen. Es stimmt hundertprozentig, also man muss das Vieh früher auftreiben, aber man muss den Standort berücksichtigen. Also ich kann da nicht überall gleich bewirtschaften. Ein humusreicher Boden, ein Boden, der sehr viel Wasser speichert, dort sollte man vielleicht schon aus bodenkundlicher Sicht jetzt dann die Tiere etwas später hintreiben, weil einfach dort die Gefahr von Trittschäden viel größer ist und ein humusärmerer Boden, der hat halt eine längere Weideperiode, den kann ich früher beweiden, aus besagten Gründen.
Und wenn du jetzt auf eine Alm gehst und die Biodiversität beurteilst, auf was schaust du da? Wie erkenne ich das als Laie, dass diese Alm gut geführt ist?
Naja, anhand von Zeigerpflanzen. Also Zeigerpflanzen haben den Vorteil, wenn man sie richtig nutzt, die zeigen mir etwas an. Vielleicht darf ich da auch ein bisschen ausholen. Das gilt nicht nur für die Almen, sondern auch für die Talwiesen ganz generell. Ich glaube, wir haben einen falschen Zugang zu Problempflanzen. Meistens ist es einfach so, man sagt, ist das eine wertvolle Futterpflanze oder nicht? Und wenn sie nicht wertvoll ist, wie kann ich sie zurückdrängen? Ja? Besser war es oder klüger war es, wenn die erste Frage wäre, aha, das ist eine Pflanze, warum wächst die hier? Was zeigt mir diese Pflanze an? Also die Pflanze zeigt mir etwas an. Sie zeigt mir an, dass der Boden einen zu niedrigen pH-Wert hat. Das sind zum Beispiel die Säurezeiger. Sie zeigt mir an, dass der Boden beispielsweise zu viel Wasser hat. Die Binsen zeigen mir an, es ist zu viel Wasser im Boden. Die Pflanzen zeigen mir an, dass der Standort intensiv genutzt ist. Das war ein Übernutzungszeiger. Oder die Pflanzen zeigen mir an, dass der Boden verdichtet ist, weil häufig betreten. Das sind die Trittzeiger, ja? Also das zeigen mir die Pflanzen an. Sie sagen mir, ich zeige dir an, da ist der Boden übernutzt, ja? Und dann kann man eigentlich die richtigen Schlüsse ziehen. Dann kann ich sagen, okay, Das ist mein Hauptproblem. Das ist also Unterschied Symptombekämpfung, Ursachenbekämpfung. Ursachenbekämpfung würde bedeuten, aha, die Ursache, dass diese Pflanzen vorkommen, ist, der Standort ist übernutzt. Was muss ich machen? Ich muss auf diesem Standort die Bewirtschaftungsintensität etwas zurückfahren. Ich muss beispielsweise dann auch die Pflanzen aufwachsen lassen. Licht ist ein entscheidender Faktor. Diese Übernutzungszeiger sind meistens Rosettenpflanzen, Kriechpflanzen, niedrigwüchsige Pflanzen, die einen extrem hohen Lichtbedarf haben. Die haben in einer hochwüchsigen Pflanzenbestand keine Überlebenschancen, weil sie zu wenig Licht bekommen. Sie tolerieren die häufige mechanische Belastung, den Tritt, den verdichteten Boden. Dort sind wenige Konkurrenten, können sich ausbreiten. Und wenn ich jetzt den Pflanzen die Chance gebe, dass die aufwachsen, die Konkurrenten, dann verdrängen die, dann habe ich sozusagen auch diese Verdichtungszeiger, die liefern ja wenig Ertrag, weil die Blattmasse ja an Bodennähe konzentriert ist. Das ist ja an die Anpassung, an die hohe Nutzungsintensität, an die Trittbelastung. Und wenn ich also den anderen Pflanzen einmal die Chance gebe, aufzuwachsen, verdrängen die durch Beschattung diese Übernutzungszeiger und Bodenverdichtungszeiger, dann wird der Ertrag steigern. Und das war also aus meiner Sicht der richtige Zugang, und so sollte man auch Zeigerpflanzen nutzen. Und das ist auch ein Vorteil für die Almbewirtschafterinnen und Almbewirtschafter. Also auf den Boden schauen, wie hoch ist die BS-Zahl im Boden, und Pflanzen anschauen und zuerst einmal fragen, was zeigen wir diese Pflanzen an?
Kann man, oder macht man das auch, dass man Übersaaten macht, Nachsaaten macht?
Ist auf Almen schon auch wichtig. Also nochmal zuerst einmal immer die Ursache bekämpfen. Aber es ist ganz wichtig, die Nachsaaten haben insofern eine Bedeutung, das ist eine Möglichkeit, um Konkurrenten beispielsweise ins Ökosystem einzubringen. Also man hat als Bäuerin oder als Bauer mehrere Möglichkeiten. Beispielsweise, wenn das eine Pflanze ist, nehmen wir den Almampfer her beispielsweise. Das ist wirklich eine Pflanze, die extrem schwierig zu regulieren ist. Warum? Weil dieser Almampfer in seinen Rhizomen enorm viel Stärke speichert. Und das nutzt er aus, deswegen, sobald der Schnee weggibt, die erste Pflanze, die aufkommt, ist der Almampfer, weil er einfach da so viele Reserven, eben Stärke gespeichert hat, und nutzt es für das Auswachsen. Diese Stärke dient aber auch als ein wichtiger Reservestoff. Das heißt, wenn ihn oft abmähe, ja, kann er immer wieder austreiben. Ja. Daher, nur abmähen, das ist eine wichtige Maßnahme zunächst einmal, aber nur abmähen ist zu wenig. Ich muss auch schauen, dass ich dann Konkurrenten ihm vorsetze, die ihm auch noch zu Leibe rücken. Also deswegen wäre zum Beispiel eine Maßnahme, nicht nur oft mähen, aber ich muss dann auch, aber allerdings standardsangepasste Gräser, die wirklich konkurrenzkräftig sind, dort einbringen. Also ein Mix von Maßnahmen ist oft sehr wichtig.
Okay, gut. Andreas, möchtest du irgendwelche Tipps an die Bäuerinnen und Bauern daneben noch mitgeben? Ist noch irgendwas, was du sagst, das ist dir wichtig?
Mir ist einmal wichtig, also ich möchte mich wirklich recht herzlich bedanken für die großartige Leistung, die sie bringen. Und jetzt kommen wir wieder auf die Ökosystemleistungen zurück. Die Almen sind ja eine Kulturlandschaft. Das heißt, Almen erbringen viele Ökosystemleistungen, aber diese Leistungen sind nur dann möglich, wenn sie bewirtschaftet werden. Ja? Weil sonst, wenn die Alm zuwächst, geht diese Ökosystemleistung verloren. Und deswegen ist ganz wichtig, dass wir unsere Almen erhalten, ja? Indem wir sie nachhaltig bewirtschaften. Und jetzt kommen wir vielleicht nochmal auf weitere Ökosystemleistungen zurück. Ich halte mich sehr gerne im Gebirge auf und ich bin froh, dass es Almen gibt. Also bei Schlechtwettereinbruch zum Beispiel, wenn die Sicht ganz schlecht ist, sind Almen wichtige Orientierungspunkte. Almen, wenn irgendwas passiert, sind Orte der Hilfeleistung. Almen sind Orte, wo man einen schönen Ausblick hat, einen Rundblick hat. Almen sind Rückzugsräume, vor allem im Herbst, wenn im Tal Hochnebel ist, sind wir drüber. Für Pollenbelast, also Menschen, die unter Gräserpollen leiden, sind das ein wichtiger Rückzugsraum. Also für die Gesellschaft sind die Almen extrem wichtig, abgesehen davon, dass wir dort ganz tolle Almprodukte bekommen, also hochwertige Milchprodukte. Und das gibt's alles nur, weil es eben Almbewirtschafterinnen und Almbewirtschaftern gibt, und das gehört einfach viel mehr honoriert, diese Leistungen.
Auch vom Konsumenten, oder?
Auch vom Konsumenten. Also der Konsument kann durch sein Konsumverhalten, kann durch sein Freizeitverhalten sehr wesentlich das Ganze unterstützen.
Gut, Andreas, ich danke dir vielmals für das sehr interessante und spannende Gespräch. Ich wünsche dir in deiner weiteren Arbeit alles Gute und Ihnen zu Hause sage ich auch auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind und waren bei unserem Podcast Agrarseins Wissen kompakt, der HBLV bei Gumpenstein. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Raumberg, Gumpenstein.